Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht sind Sie ja gerade aus den Ferien zurück und sind auf den Geschmack gekommen. Ja, in Lissabon oder in San Francisco mal eine Weile leben und dort auch studieren oder arbeiten. Das wäre fein. Abenteuer Ausland eben. Und darüber reden wir heute in Campus und Karriere bis 15 Uhr. Ja, Stranger sein oder Fremde sein, das war Inga Wilke schon öfter. Nach dem Abitur hat sie freiwillige Arbeit in Ankara und Mumbai gemacht, danach Praktika in Tel Aviv und Jordanien, schließlich während des Studiums eine Sprachassistenz an der Universität in Kairo. Und das sind nur einige Stationen, die die junge Kosmopolitin Inga Wilke schon hinter sich hat. Jetzt bin ich mit ihr verbunden in Istanbul. Hallo Frau Wilke.
Hallo.
Sie schmunzeln schon ein bisschen. Sprechen Sie eigentlich Türkisch, Frau Wilke?
Ja, ich spreche ein bisschen Türkisch, würde ich sagen. Also ich habe ja ein Jahr in der Türkei gearbeitet. Da war es schon ganz gut. Allerdings jetzt, es geht. Ich habe schon wieder vieles vergessen. Aber ich versuche hier auf der Straße jetzt wieder ein bisschen da reinzukommen.
Ich habe Sie als junge Kosmopolitin vorgestellt. Sehen Sie sich selbst auch so?
Ja, witzigerweise irgendwie hört man den Begriff ja so oft. Ich würde sagen schon, ich liebe es zu reisen, ich liebe es, fremde Kulturen kennenzulernen und
Was reizt Sie?
Meinen Horizont zu erweitern.
Was reizt Sie, Frau Wilke, im Ausland?
Also mich reizt vor allem eben, dass ich ganz, ganz unterschiedliche Menschen kennenlerne, verschiedenste Kulturen. Jetzt gerade zum Beispiel mein Aufenthalt in Kairo. Kairo ist unglaublich vielfältig. Die Kulturen innerhalb des Landes, innerhalb der Stadt mit 20 Millionen Einwohnern, das reizt mich ungemein. Arabisch als Sprache, das ist eine riesige Herausforderung, aber macht auch total viel Spaß.
Das heißt, wir müssen mal kurz erklären, Sie sind ja im Moment in Istanbul, machen da Urlaub, aber Sie waren bis vor kurzem in Kairo. Was haben Sie denn gemacht?
Dort habe ich mein obligatorisches Auslandssemester gemacht an einer ägyptischen Universität. Ich studiere im Doppelmaster Deutsch als Zweit- und Fremdsprache im deutsch-arabischen Kontext. Und da müssen wir eben das eine Semester in Kairo absolvieren. Und genau, im Rahmen des Studiums war ich dann an der Universität und habe studiert, genau.
Und das heißt, Sie haben auch parallel dann Arabisch gelernt oder wie ist das?
Genau, also ich habe parallel Arabisch gelernt, ich habe Privatunterricht genommen. Ich hatte vorher auch schon in meinen anderen Auslandsaufenthalten Arabisch in Jordanien gelernt. Das ist allerdings ein ganz anderer Dialekt. Also ich habe eigentlich angefangen mit Hocharabisch, genau. Und der ägyptische Arabisch, also Dialekt unterscheidet sich schon nochmal sehr, sehr stark von den anderen Dialekten.
Nun ist ja gerade Kairo, Ägypten, ein Land, was auch nicht gerade mal entspannt ist, sage ich jetzt mal. Also wenn man von außen zumindest drauf schaut, also unter Präsident Sisi ist es ja durchaus angespannter geworden. Haben Sie das eigentlich zu spüren bekommen im Alltag?
Ja, also die Militär- und Polizeipräsenz in Kairo selbst ist extrem hoch. Das bekommt man auch so im Alltag mit. Ich stehe als ehemalige DAD-Stipendiatin auch immer in engem Kontakt mit der deutschen Botschaft über eine WhatsApp-Krisengruppe. Und da kriege ich auch regelmäßig Nachrichten von der Botschaft. Gestern zum Beispiel war auch, also es gibt immer kleinere Anschläge. Und dann wird gesagt, okay, welcher Bereich jetzt gemieden werden muss innerhalb der Stadt. Ja.
Okay. Und was haben Sie als besondere Herausforderung dort erlebt?
Zum einen, also auf jeden Fall der Verkehr ist eine riesige Herausforderung. Die Menschenmassen, also es ist total wuselig auf der Straße, das ist gleicht einem Chaos, wo man dann irgendwie erstmal sich so einen Durchblick schaffen muss. Und genau, das würde ich sagen, auf jeden Fall sind so die größten Herausforderungen. Dann vielleicht noch kulturell gesehen, dass man, es gibt ein anderes Zeitverständnis dort. Mit der Pünktlichkeit ist es ganz, ganz anders als in Deutschland. Daran musste ich mich erstmal irgendwie gewöhnen. Ich bin auch sonst sehr pünktlich und perfektionistisch zudem in Deutschland, aber in Kairo muss man das alles ein bisschen entspannter angehen und genau.
Sie bleiben noch ein bisschen bei uns und haben eben schon den DAAD angesprochen. Also Sie haben ein DAAD-Stipendium bekommen, um dort in den jeweiligen Orten auch sein zu können, also das auch finanzieren zu können. Hier bei mir im Studio sind Paul Assies, er ist Sprecher des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, und Rebecca Hof ist Mobilitätsberaterin bei der Handwerkskammer in Düsseldorf, denn auch als Auszubildende kann man ins Ausland gehen. Da werden wir im Laufe der Sendung noch einiges zu hören. Aber vielleicht erstmal noch mal beim Studium bleiben, Herr Assies. Das ist ja, also Frau Wilke hat eben schon viel erzählt, und sie erzählt das auch auf einem Blog. Das heißt, sie schreibt bei einer Initiative, die vom DAAD sozusagen ins Leben gerufen wurde. Studieren weltweit heißt die Kampagne. Was wollen Sie damit bewirken?
Genau, bei der Kampagne Studieren weltweit erlebe es, handelt es sich um eine Kampagne, bei der Studierende über eine Webplattform, die wir als DAAD betreuen, von ihren Auslandsaufenthalten berichten können. Also die können ein Praktikum im Ausland machen, die können ein Studium im Ausland machen, eine Sommerschule, und berichten dann sozusagen live von ihren Auslandserfahrungen und genau für die Zielgruppe zugeschnitten. Also wir wollen damit erreichen, dass wir mehr Leute ins Ausland bekommen. Wir wollen auch Leute ansprechen, die sich vielleicht jetzt noch nicht angesprochen fühlen. Es gibt verschiedene Gruppen, die man eher weniger im Ausland präsent sieht, zum Beispiel aus den MINT-Fächern.
Was sind MINT-Fächer?
MINT-Fächer, also die mathematischen, die naturwissenschaftlichen Fächer. Und wir wollen natürlich auch Ingenieure zum Beispiel erreichen, aber wir wollen auch explizit zum Beispiel Lehramtsstudierende ansprechen, dass die ins Ausland gehen. Und dafür haben wir zum Beispiel auch Anfang des Jahres ein neues Stipendienprogramm ins Leben gerufen, der sich explizit an Lehramtsstudierende richtet. Und gleichzeitig verwalten wir auch im DAAD als nationale Agentur für Erasmus Plus das Erasmus Plus Programm in Deutschland und über die deutschen Hochschulen.
Da kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Was mich noch interessieren würde, ich habe den DAAD eigentlich so immer im Hinterkopf, dass das etwas ist, also dort ein Stipendium zu beantragen, wenn man sehr, sehr gut ist, also so ein bisschen zu den Besten gehört. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, wenn man ein Stipendium haben möchte?
Ja, da muss man dazu sagen, dass wir im DAAD natürlich ganz viele verschiedene Stipendien haben. Also wir haben das Jahresstipendium, was natürlich, das ist ein sehr hoch dotiertes Stipendium. Und da muss man schon zu den sehr Guten in seinem Studiengang gehören. Und man bringt aber natürlich auch andere Voraussetzungen mit. Wie bindet man das in den Studienverlauf ein? Was bedeutet das für einen selber? Da muss man natürlich sagen, also mein Kollege, der auch schon bei Ihnen war, der hat von Leistungsstipendien gesprochen, was es auch sind. Aber es ist auch so, dass man, wenn man sich zum Beispiel, wir haben ein Stipendienprogramm, das nennt sich Go East, da kann man mit zum Beispiel mit Sommerschulen ins Ausland gehen, nach Osteuropa, für 3 Wochen zum Beispiel. Und da ist vielleicht teilweise auch der Andrang nicht so groß wie bei den anderen Stipendien.
Frau Wilke, vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Das heißt, haben Sie immer zu den absolut Besten gehört? Weil Sie haben ja sehr viele Stipendien bekommen.
Genau, also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich lag immer im guten Bereich, würde ich sagen, aber nicht im sehr guten Bereich, so wie es häufig auf der Website bei den Bewerbungsvoraussetzungen auch steht. Ich glaube, ganz, ganz viel bei mir hat gezählt, einfach die Motivation oder auch bei anderen, also nicht nur die Noten, sondern eben auch die Motivation, das außerehrenamtliche Engagement, was man noch macht in der Freizeit, ob man schon Auslandserfahrung hat oder eben auch nicht, aber was man noch ehrenamtlich vielleicht dazu macht und einfach wie gut man seine Motivation begründen kann.
Herr Assies nickt hier die ganze Zeit.
Genau, jede Bewerbung lohnt sich. Also wenn man das Ziel hat, ins Ausland zu gehen, dann bewirbt man sich. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal zum Akademischen Auslandsamt, zum International Office der eigenen Universität, der eigenen Hochschule zu gehen und sich beraten zu lassen. Und dann findet man zusammen mit den Kolleginnen da auch heraus, was für einen passt. Und dann kann eine Bewerbung nur gut sein.
Wenn Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, selber Erfahrungen gemacht haben im Ausland, dann können Sie sich jetzt gerne bei uns melden und hier ins Studio gestellt werden unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Das ist die kostenfreie Rufnummer, unter der Sie uns erreichen. Und Sie können natürlich auch Ihre Erfahrungen schildern, aber auch Fragen, die Sie möglicherweise an Herrn Assies oder Frau Hof haben, zu der wir gleich noch kommen, sind Sie hier sehr, sehr gern willkommen. Jetzt hat sich schon ein Hörer bei uns gemeldet und hat auf den Anrufbeantworter gesprochen, und da hören wir jetzt einfach mal rein.
Christopher Demges hier von Dortmund. Also arbeiten und studieren im Ausland ist natürlich eine wunderbare Erweiterung des Horizonts für alle jungen Menschen. Ich selbst war auf den Philippinen und in Westafrika, ja, zu Studienzwecken und zur Arbeit. Also ich denke, das gehört unbedingt ausgebaut und sollte auch beibehalten werden. Die Internationalisierung im vielbesungenen globalen Dorf.
Tja, das globale Dorf, Herr Assias. Welche Länder sind denn die Favoriten im globalen Dorf?
Also wenn man von dem Erasmus-Plus-Programm spricht zum Beispiel, sind die Favoriten von den Studierenden aus Deutschland vor allem Spanien. Man geht aber natürlich auch gerne nach Frankreich und auch nach Großbritannien. Und da sind wir natürlich mit dem Brexit auch, was uns erwartet, das ist schwierig.
Okay, da steht noch sind noch einige Fragezeichen, wie es dann da weitergeht.
Genau, aber wir können jetzt schon sagen, also zum 31.10., wer zu dem Zeitpunkt im Ausland ist über Erasmus Plus, der wird auch gefördert. Also es kann sein, dass man am 10.10. ins Ausland geht und bis nächstes Jahr bleibt, dann ist die Förderung aber aufrechterhalten. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir einen Deal kriegen oder keinen Deal, aber das... Da wollen wir, glaube ich, heute nicht drüber spekulieren. Das passt hier nicht in die Sendung.
Nee, das ist wahr. Rebecca Hof, Sie sind Mobilitätstrainerin. Das heißt, bei der Handwerkskammer in Düsseldorf.
Genau.
Das heißt, was machen Sie jetzt konkret? Also wie stelle ich mir das vor? Ich bin jetzt meinetwegen Auszubildende, möchte Friseurin werden, komme zu Ihnen und ich sage dann einfach, ich möchte jetzt gern mal nach Frankreich zum Beispiel.
Mhm.
Genau. Ist das so?
So ungefähr läuft es, genau. Also wir sind Mobilitätsberater in einem bundesweiten Projekt, das nennt sich Berufsbildung ohne Grenzen, wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das existiert seit 2009. Und in dem Rahmen gibt es 50 Beratungsstellen in ganz Deutschland, die meistens eben an Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern angesiedelt sind und eben genau dafür da sind, um Azubis, aber auch Betriebsinhaber, Berufsbildungspersonal zu beraten, die gerne ein Auslandspraktikum machen möchten. Die können dann, wie Sie es gerade schon geschildert haben, bei Interesse direkt auf uns zukommen, sagen, ich habe eben den Plan, wie jetzt das Beispiel war, als angehende Friseurin nach Frankreich zu gehen. Und dann schauen wir, wie man das Ganze realisieren kann. Heißt, einmal die Absprache mit dem Betrieb, weil der muss unbedingt zustimmen, der Ausbildungsbetrieb, dass dieses Auslandspraktikum während der Ausbildung auch stattfinden kann. Und auch die Berufsschule muss natürlich zustimmen. Das ist aber in der Regel nicht die große Hürde. Das ist meistens in einem kurzen Gespräch auch abzuklären. Und dann geht es auch schon an die Planung, wann wäre ein geeigneter Zeitpunkt, wann passt das auch in den Betriebsablauf, weil dieser Auszubildende oder diese Auszubildende fehlt ja natürlich dann in dem Zeitraum auch in dem Betrieb. Man muss dann natürlich auch schauen, dass man nicht in der Hochsaison des jeweiligen Ausbildungsbetriebs natürlich auf den Auszubildenden verzichten muss. Genau, und dann kann man auch schon planen, wie lange kann dieses Auslandspraktikum dauern und ganz wichtig natürlich die Frage, wie kann das Ganze gefördert werden.
Bleiben wir vielleicht nochmal bei diesem Beispiel mit Frankreich. Gehen Sie dann persönlich sozusagen auf Suche nach einem passenden Betrieb in Lyon oder ich weiß nicht, oder einer anderen Stadt oder wie läuft das?
Genau, das kann passieren. Also falls es nicht schon, manchmal kommt es tatsächlich vor, dass die Auszubildenden oder der Ausbildungsbetrieb selbst schon Kontakte ins Ausland hat. Das ist natürlich die ideale Variante, wenn man beispielsweise schon eine Geschäftskontakte oder irgendwelche, ja, über den täglichen Arbeitsablauf irgendwie da schon eben jemanden kennt. Da ist es natürlich möglich, diese Kontakte zu nutzen. Realistisch betrachtet muss ich sagen, das ist eher selten der Fall und genau da sind wir eben dann die Ansprechstelle, um zu sagen, wir haben da ein gutes Netzwerk, vor allen Dingen eben innerhalb Europas, aber auch teilweise weltweit, das wird gerade ausgebaut, um da entsprechende Gastbetriebe zu finden, die dann für die jeweiligen Interessen eben geeignet sind.
Und das heißt, Sie haben eben die Finanzierung schon angesprochen. Mhm. Sie selber finanzieren nicht. Also es ist anders als beim DRD, sage ich jetzt mal.
Ja, jein. Also tatsächlich in unserem konkreten Fall der Handwerkskammer Düsseldorf, wir haben weniger eigene Erasmus-Plus-Projekte. Wir arbeiten sehr häufig mit sogenannten Pool-Projekten zusammen, die dann eben selbst Stipendien ausgeben an Interessenten, die dann eben bundesweit eben angefragt werden können. Es gibt noch eigene Projekte, die wir durchaus auch haben von der Handwerkskammer Düsseldorf aus selbst, die dann nicht mit Erasmus Plus zusammenarbeiten, sondern mit anderen bilateralen Programmen, zum Beispiel Pro Tandem ist ein Programm, weil wir gerade beim Beispiel Frankreich sind, die speziell in der beruflichen Bildung eben Austausche, sprich wirklich auch Hin- und Rückbesuche, also sprich auch der Rückbesuch von französischen Auszubildenden in Deutschland mitfinanzieren.
Mhm. Heißt das dann, dass die Auszubildenden dann auch über eine längere Zeit dort sind, auch ein Jahr wie bei einem Stipendium fürs Studium? Oder ist das eher so wie bei den Summer Schools, sage ich jetzt mal, dass sie für 4 oder 8 Wochen unterwegs sind?
Genau. Also man muss dabei natürlich beachten, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen den Azubis und den Studierenden. Die Azubis sind eben nun mal an den Ausbildungsbetrieb gebunden und dass der Auslandsaufenthalt ist auch dann Teil der Ausbildung. Das heißt, man kann nicht wirklich ein ganzes Jahr zum Beispiel auf den Auszubildenden verzichten. Das muss man den Betrieben dann auch nachsehen, beziehungsweise da haben wir auch vollstes Verständnis, dass die natürlich durchaus auch ihre Auszubildenden bei sich im Betrieb haben möchten. Es sind im Schnitt meistens 3 bis 4 wöchige Aufenthalte, die Auszubildende im Ausland verbringen, die aber auch wirklich sehr intensiv sind, dadurch, dass die tagtäglich in dem Gastbetrieb im Ausland mitarbeiten, den kompletten regulären Arbeitsablauf mittragen. Wir müssen sagen, 3 bis 4 Wochen mag vielleicht erstmal im Vergleich zu den Studierenden eben gerade kurz klingen, aber es sind wirklich sehr intensive und sehr, sehr nachhaltige Aufenthalte.
Sind das viele, die sich dafür interessieren?
Leider nein. Wir haben Stand Anfang des Jahres 6,3% bundesweit der Auszubildenden, die diese Möglichkeiten nutzen. Das ist leider noch zu wenig. Es gab eine europäische Benchmark, die sagte, bis 2020 sollen 6% der Auszubildenden europaweit das genutzt haben. Die Hürde haben wir quasi genommen, das geht. Deutschlandweit gab es aber auch die Zielsetzung, bis 2020 10% aller Auszubildenden diese Auslandserfahrung zu ermöglichen. Da liegen wir leider noch deutlich drunter. Aber immerhin, es hat sich sehr gesteigert, seit wir jetzt 2009 mit Berufsbildung ohne Grenzen angefangen haben. Damals waren es sogar nur 2%. Also wir sind guter Dinge, dass wir das weiter steigern können.
Wie das genau abläuft, darüber erfahren wir gleich noch mehr nach der Musik. Tja, jetzt wollen wir doch noch mal was über die Auszubildenden hören, die noch nicht so ganz so motiviert sind, ins Ausland zu gehen. Um es vielleicht mal so zu beschreiben, Frau Hof, gehen Sie dann auf Werbetour oder was machen Sie, dass Sie da Leute eher motivieren auch?
Genau, richtig. Also das ist durchaus ein großer Teil auch unserer Arbeit, neben natürlich der täglichen Beratung von Interessenten, dass wir eben auch Werbung machen, dass wir in meinem Fall, ich gehe sehr häufig auch an Berufsschulen und informiere da in Fachklassen über die Möglichkeit, natürlich wenden wir uns auch an die Betriebe, an die Ausbildungsbetriebe und informieren die eben auch, weil da ist ja tatsächlich dann der feste Anker, wo die Entscheidung gefällt wird, ob so ein Auslandspraktikum auch stattfinden kann oder eben nicht.
Ist ja eigentlich komisch, weil seit einigen Jahren gibt es ja den Trend, dass besonders die 18- bis 30-Jährigen nach der Schule ins Ausland gehen wollen, aber nicht wegen einer Ausbildung oder eines Studiums, sondern das Stichwort heißt Work und Travel. Und das heißt, man macht sich auf in die Welt und jobbt hier und da, um sich das Ganze möglichst auch selbst zu finanzieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter, die bei der Vorbereitung helfen können. Ein Portal im Internet heißt Initiative Auslandszeit und mit der Sprecherin Jane Jordan habe ich gestern telefoniert und ich habe sie gefragt, was man denn auf der Plattform genau findet.
Auf unserer Plattform, hier im Detail unser Portal auslandsjob.de, das ist die wichtigste Plattform unseres Auslandszeitnetzwerks mit mehr als 2 Millionen Besuchern pro Jahr, gibt es alle Informationen, Checklisten, Angebote für Work and Travel, Praktika und so weiter zum Thema Jobben im Ausland. Und mehr als 50% unserer Besucher sind zwischen 18 und 25 Jahre alt.
Ich habe gestern mal geschaut auf dem Portal und da sieht man als erstes auch, dass es einen Test gibt. Welcher Auslandsaufenthalt passt zu mir? Wird der genutzt?
Ja, wir haben einmal den Auslandszeittest, wo man sich grundsätzlich erstmal informieren kann, welche Form des Auslandsaufenthalts persönlich am besten zu einem passen. Und dann gibt es nochmal einen Work-and-Travel-Test, der konkret nochmal darauf vorbereitet, ob wirklich dieses Thema Jobben und Reisen im Ausland dann speziell passend ist. Und diese Tests werden beide sehr häufig genutzt, weil es einfach zur ersten Orientierung dient und natürlich sehr viel Ausschluss auch darüber gibt, welche verschiedenen Möglichkeiten es im Ausland überhaupt gibt.
Sie bieten ja ganz umfangreiche Unterstützung auf dem Portal an, von möglichst günstigen Flugangeboten über Job Jobmöglichkeiten, die man gratis bekommt, bis zum kostenpflichtigen 8-tägigen Starter-Paket, zum Beispiel in Australien. Ein kleines Video, das habe ich mir mal angeschaut, soll Appetit machen. Es geht in erster Linie darum, hatte ich den Eindruck, Spaß und Abenteuer zu haben. Die Herausforderungen, denen man im Ausland begegnen kann, gerade auch in anderen neuen Arbeitswelten, scheinen da so ein bisschen außen vor zu bleiben.
Wir haben in den letzten 2 Jahren auch eigene Umfragen zum Thema Jobben und Reisen im Ausland durchgeführt über unsere Plattform auslandsjob.de und haben dort auch mal die Motive, Sorgen und Ängste und so weiter der entsprechenden Besucher unserer Webseite abgefragt. Und da ist es auch in erster Linie so, dass die meisten ins Ausland gehen wollen, um Abenteuer zu erleben und Spaß zu haben. Und wo entsprechend dann Themen wie Leben und Kultur in einem neuen Land erleben, Sprachkenntnisse erweitern, erst auf Platz 2 und 3 genannt werden. Deshalb ist es natürlich uns erstmal ein Anliegen, die Leute überhaupt für das Thema Auslandsaufenthalt zu begeistern, erstmal Inspiration zu geben und so weiter. Wir haben aber durchaus auch sehr viele Inhalte zu den verschiedenen Themen, was eben vor Ort zu erwarten ist, welche Herausforderungen auf die jungen Leute zukommen und informieren darüber schon auch im Detail dann in den nächsten Schritten.
Mit welchen Motiven machen sich denn welche Altersgruppen eigentlich auf den Weg? Also ich glaube, die größte Altersgruppe, habe ich gesehen bei Ihnen, ist die zwischen 18 und 30. Und haben die eine andere Motivation als beispielsweise die über 50-Jährigen?
Ja, da gibt es schon diverse Unterschiede. Wie Sie schon richtig gesehen haben, ist unsere Hauptzielgruppe, die beginnt mit den Abiturienten bzw. Schulabgängern. Und gerade für das Thema Work and Travel muss man auch mindestens 18 Jahre alt sein, weil das Visum entsprechend das Alter als Voraussetzung auch hat. Und in erster Linie geht es den jungen Leuten nach der Schule, nach der Ausbildung, während des Studiums darum, erstmal einen Blick über den Tellerrand zu werfen, den eigenen Horizont zu erweitern, natürlich Abenteuer zu erleben, mal eine neue Kultur kennenzulernen und entsprechend am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten und ja die Persönlichkeit einfach weiter zu formen und ja sich selbst mal vor die Herausforderung zu stellen. Je älter die Teilnehmer sind oder je älter die Personen sind, die überhaupt sich für so einen Weg entscheiden, verschiebt sich das natürlich ein bisschen, weil man entsprechend dann schon Berufserfahrung mitbringt. Die Auslandsaufenthalte werden dann meistens auch etwas kürzer, weil man natürlich dann im Beruf steckt und nicht mehr so viel Zeit hat. Auch dieses entsprechende Work-and-Travel-Visum ab 30 beziehungsweise nur in Kanada bis 35 angeboten wird und man dann auch einfach so einfach ein Arbeitsvisum für die entsprechenden Länder bekommt. Das heißt, entweder entscheidet man sich dann für einen langfristigen Job im Ausland, was bei einigen Unternehmen natürlich inzwischen auch möglich ist. Immer mehr Unternehmen bieten auch sogenannte Sabbaticals an. Das heißt, man kann dann hier für ein paar Monate oder bis zu einem Jahr mal seinen Job niederlegen und kann die Zeit nutzen, um entsprechende Auslandserfahrung zu sammeln. Ist aber natürlich immer so ein bisschen vom eigenen Lebensstil auch abhängig. Und die meisten Leute nutzen es dann so ein bisschen als Auszeit oder um mit ihren Berufserfahrungen sich zum Beispiel auch im Bereich der Freiwilligenarbeit zu engagieren, dort in einem anderen Land etwas Gutes zu tun.
Jane Jordan war das von der Initiative Auslandszeit, die im Internet präsent ist. Die sogenannten Starter-Pakete für Interessierte kosten übrigens für Neuseeland 295 Euro und für Australien 449 Euro, damit man mal so eine Idee hat, was da auf einen zukommt, wenn man sowas vorhat. Und Stella Meschede hat das Geld investiert. Die 23-jährige Tischlerin ist vor einigen Wochen aus Australien zurückgekommen, wo sie fast ein Jahr war. Und ich habe sie gefragt, warum sie sich eigentlich gerade Australien ausgesucht hat.
Das war mehr so ein Auswahlverfahren. Wir hatten uns dann über Asien informiert, da wollten wir aber nicht, also eine Freundin ist nachgekommen, hatten wir gesagt, da würden wir kein Jahr bleiben. Und die USA sind zwar noch zu jung gewesen, wir waren damals 19. Und dann haben wir gesagt, Neuseeland oder Australien bleibt dann übrig. Und da haben wir uns im Endeffekt dann für Australien entschieden.
Und welche Unterstützung haben Sie in Anspruch genommen?
Wir hatten ein Programm gebucht, das ist das, für eine Woche, dass man in einem Surfcamp ist und da bekommt man einen Bankaccount, eine Steuernummer, Handynummer und auch ganz viel Hilfe mit der Jobsuche. Das war uns schon wichtig, dass wir da am Anfang einfach so einen Start haben und wissen, worauf es ankommt oder wie wir auch in das ganze System so reinkommen. Das hatten wir uns im Vorab halt gebucht und zwischendurch konnten wir auch immer mal oder haben uns mal per E-Mail dann geschrieben, wie es gerade läuft oder wo wir Hilfe gebrauchen könnten und auch später dann in dem Surfcamp. Da hatten wir auch immer noch Kontaktdaten, da konnten wir uns jederzeit melden, auch wenn es mal brenzlig wurde. oder einfach so, weil man Freunde gefunden hatte, sind wir da immer im Kontakt und hatten immer einen Ansprechpartner. Das war schon hilfreich.
Jetzt haben Sie ja in erster Linie beschrieben, dass Sie praktisch so sportlich auch unterwegs waren. Mit Surfcamp hört sich für mich eher jetzt nach Freizeit an, aber es ging ja auch um Arbeit. Wo haben Sie denn genau gearbeitet vor Ort?
Ich habe in einem Restaurant gearbeitet als Servicekraft und habe das Frühstück meistens dann für das Surfcamp selbst vorbereitet. Und da war auch ein Motel mit im Anschluss, da habe ich dann auch noch gearbeitet. Und dann habe ich später noch, um meine Farmarbeit zu erledigen, auf einer Traubenfarm und Avocadofarm gearbeitet.
Das heißt, Sie haben sich vor Ort um die Jobs gekümmert oder war das schon vorher klar, wo Sie arbeiten würden?
Nein, ich habe mich vor Ort um die Jobs gekümmert. Es gibt eine App, die nennt sich Gumtree. Da wird sehr viel für Backpacker generell sehr viel angeboten. Da sind sehr viele Jobangebote. Viel wird auf Facebook gezeigt, wo man sich melden kann oder in Working Hostels. Da gibt es viele schwarze Bretter, wo Arbeit ausgestellt ist. Und ansonsten auch viel einfach im Internet recherchiert. Und so bin ich dann an die Arbeit gekommen.
Wie war es denn bei der Arbeit selbst? Erzählen Sie uns mal, gab es da auch mal interkulturelle Missverständnisse?
Das würde ich eher weniger sagen. Ich würde eher sagen, dass es zwischendurch mal mit der Sprache schwer wurde, weil ich jetzt nach meiner Ausbildung auch lange erst kein Englisch gesprochen habe. Und dann musste ich erst mal so da in dieses Englisch Sprechende wieder reinkommen. Und dann gab es auch viele Fachwörter, die ich erst noch nicht kannte. Das war dann eher so, sag ich mal, das kleine Problem. Aber das hat sich dann auch schnell geregelt. Ansonsten lief das eigentlich ganz gut, weil ich würde sagen, dass deutsche Arbeiter immer noch als sehr gute Arbeiter angesehen werden.
Sie sind ja Tischlerin vom Beruf. Also das haben Sie gelernt. Sie haben gerade auch Ihre Ausbildung angesprochen. Hat Sie das gar nicht interessiert, dann auch in Australien als Tischlerin zu arbeiten?
Das war eigentlich der Grund, warum ich nach Australien gegangen war. Das hat leider nicht ganz so gut funktioniert, da ich in meinem Beruf als Frau nicht so angesehen wurde. Da hatte ich dann eher Probleme, einen Job zu finden. Die Arbeit selbst ist da und ich habe mich auch für viel beworben und habe mich angerufen und sehr viel engagiert, weil ich gerne was Neues in dem Beruf erlernen wollte. Aber da hatte ich leider kein Glück. Zum Beispiel hatte ich ein Jobangebot und wurde dann auf meine Größe zurückdiskriminiert. Da hieß es dann, ich sei zu klein. Und da habe ich gesagt, dass meine Größe kein Grund für meinen Job ist. Und dann hat er mich gefragt, ich sage, ja gut, ich bin 1,63 Meter. Dann sagte er, nee, Sie sind zu klein. Da habe ich gesagt, dann sagte er, ich soll mich in 4 Wochen wieder melden. Und dann habe ich gesagt, in 4 Wochen werde ich auch nicht wachsen. Also entweder wollen Sie mich jetzt oder das funktioniert einfach nicht. Und dann hat er aufgelegt, das hat ihm dann auch nicht so gepasst. Also da habe ich dann einfach gesagt, das reicht mir, ich brauche mich hier gar nicht weiter mit beschäftigen. Ich werde das eine Jahr nutzen, um neue Erfahrungen zu machen und habe gesagt, den Job werde ich bis zum Ende meines Lebens machen. Dann hat das nicht funktioniert, aber hatte trotzdem schöne Joberfahrungen, habe neue Sachen erlebt.
Aber das ist ja dann schon wahrscheinlich ein Novum gewesen, ne? Im Vergleich zu Deutschland. Oder haben Sie in Deutschland ähnliche Diskriminierungen erlebt?
Nicht so stark. Also natürlich wird man hier auch mal auf der Baustelle blöd angeguckt, aber das spielt nicht mehr so eine große Rolle. Dadurch, dass wir viel in Männernberufen sind, aber auch viele Männer in Frauenberufen, geht das heutzutage in Deutschland ganz einfach. Aber ich habe damit einfach nicht gerechnet, dann so stark zurückgewiesen zu werden. Meine Freundin, die später nachkommt, sie ist auch Tischlerin, hat es dann geschafft, in einen Tischlerberuf zu kommen. Er wollte sie erst 2 Wochen für einen Auftrag nur behalten und hat dann gesagt, deine Arbeit gefällt mir sehr gut, ich würde dich gern behalten. Und dann hat sie auch gesagt, möchte ich auch gerne, aber guck dir einfach mal an, wie ich auf Baustellen angeschaut werde. Und dann hat er sie dabei beobachtet und sagt sie, ich habe mich auf Baustellen sehr unwohl gefühlt, weil wenn ich schon nur den Hammer, sag ich mal, in die Hand genommen hat, sagt sie, da wurde ich einfach gar nicht akzeptiert. Also das war schon schwer für sie, auch wenn es ihr gut gefallen hat.
Welche Erfahrungen können Sie hier in den Alltag einfließen lassen? Was meinen Sie jetzt so? Es ist noch ein bisschen früh wahrscheinlich, aber vielleicht haben Sie ja schon eine Idee.
Ich glaube, es ist eher mehr die Selbstständigkeit, die dazugekommen ist. Ich habe vorher zu Hause gewohnt und bin dann nach der Ausbildung direkt ins Ausland gegangen. Und dadurch, dass ich jetzt so lange alleine war und mich um viele Sachen selbst gekümmert habe, ist die Selbstständigkeit größer geworden. Und das wird mir auch später weiterhelfen, wenn ich wieder arbeiten kann und eventuell ausziehen werde. Das wird mir da sehr weiterhelfen.
Sagt Stella Meschede, die wieder zurück ist aus Australien, als Tischlerin unterwegs war, aber nicht als Tischlerin gearbeitet hat. Und jetzt kommt meine Frage an Sie, Frau Hofen. Woran liegt das, dass da wirklich auch noch so unterschiedliche Bilder tatsächlich da sind, was Frauenarbeit ist oder was Männerarbeit ist? Haben Sie die Erfahrungen auch gemacht?
Die Erfahrung haben wir so stark zum Glück bisher noch nicht gemacht. Wir haben auch einen deutsch-französischen Austausch zum Beispiel schon seit 2000, bei dem auch häufig deutsche weibliche Tischler, Auszubildende eben mitfahren. In Frankreich ist es tatsächlich auch so, dass es noch ein sehr klassisch männlicher Beruf ist. Das ist uns da durchaus auch aufgefallen. Aber unsere weiblichen Azubis sind mit offenen Händen, mit offenen Armen empfangen worden, muss man sagen. Da ist es glücklicherweise, sind sie nicht ganz so stark abgewiesen worden, wie bei Frau Meschede das jetzt der Fall war, leider. Ich kann da aber gerne auch den Tipp geben, wenn es nochmal oder wenn es Tischler und Tischlerinnen gibt, die gerade zuhören und die auch gerne in Australien eine Erfahrung machen möchten, als Tischler tatsächlich, wie es ja dann die Bekannte von Frau Meschede geschafft hat. Es gibt da auch die Möglichkeit, über uns an Kontakte zu kommen. Wir haben da tatsächlich auch gute Programme, die das Ganze unterstützen, die dann zeitlich befristete Arbeitsstellen in dem jeweiligen Bereich auch für Tischler anbieten, sodass es dann auch tatsächlich klappt mit der richtigen Stelle im eigentlichen Beruf, in dem man arbeiten möchte.
Und es geht dann auch bis nach Australien?
Es geht auch bis nach Australien, das allerdings nicht für Azubis in dem Fall. Das ist jetzt speziell das Programm, das ich jetzt ansprechen wollte, an Gesellen gerichtet. Allerdings gibt es tatsächlich seit etwa 2 Jahren ein ganz neues Programm für Auszubildende auch, Ausbildung weltweit nennt sich das, das jetzt auch Auslandsaufenthalte während der Ausbildung außerhalb Europas ermöglicht. Da muss man allerdings, muss man fairerweise sagen, auch immer dazu noch bedenken, wie sieht es da aus mit den Arbeitsvisum und weiteren, ja, rechtlichen, ja, Hürden, die man eben nehmen muss. Da muss man immer noch mal im Einzelfall gucken, ob es dann tatsächlich auch umsetzbar ist.
Wenn Sie Ihre Erfahrungen hier mit einbringen wollen, können Sie das gerne tun. Jetzt anrufen unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, erreichen Sie uns hier im Studio. Reinhard Lichtenhahn aus Dresden hat sich gemeldet. Herr Lichtenhahn, Ihre Töchter waren auch im Ausland unterwegs. Wo waren Sie?
Hallo?
Ja.
Hören Sie mich?
Ja, hallo Herr Lichtenhahn.
Ja, ich bin der Vater zweier Töchter, die jetzt Anfang 20 sind beide. Und die eine ist schon im Schüleralter nach Costa Rica gegangen für ein ganzes Jahr oder 11 Monate. Und die ältere ist nach dem Abitur für 2 Jahre nach Paris gegangen als Au-pair-Mädchen und wird jetzt ihr Studium dort in Frankreich in Toulon weiter fortsetzen.
Wie sind die beiden da drauf gekommen? Haben Sie ihnen da die Tore sozusagen gewiesen oder sind die selber auf die Idee gekommen, dass sie gerne ins Ausland möchten?
Ich muss die Töchter mal loben an der Stelle, die sind da selber drauf gekommen. Bei der Größeren in Frankreich war es vielleicht eher die Not, dass man nach dem oder dass sie nach dem Abitur nicht genau wissen wusste, was sie studieren soll. Und sie wollte sich erstmal orientieren und ist auf das Au-pair gekommen. Und die Jüngere war sehr entschlossen und hat schon im pubertären Alter, sagen wir mal mit 14, 15, gesagt, ich will ein Jahr ins Ausland gehen, und hat sich das quasi alles selber organisiert, hat sich einmal beim Lions Club beworben, weil es natürlich ein kleines finanzielles Problem gab, das zu realisieren. Und der Lions Club hat aber leider abgesagt. Und dann ist sie auf eine zweite Austauschorganisation gestoßen. Und warum ich sofort zum Hören gegriffen habe und was mein Beitrag eigentlich ist, dass ich alle Eltern und alle Kinder, vor allen Dingen, die vielleicht noch zögern und denken, das ist nichts für uns, dass ich die ermutigen möchte und sagen möchte, es kann euch nur weiterbringen und macht das. Und es ist auch für ein geringeres Einkommen durchaus möglich, das zu schaffen. Also wir mussten dann natürlich was finanziell beisteuern. Es gab aber für die jüngere Tochter ein sogenanntes Schüler-BAföG, was mit ein bisschen Antragsformularen verbunden war, aber dann ziemlich unkompliziert war, sodass der größte Teil der finanziellen Belastung von uns abgenommen war.
Haben Sie auch Stipendien bekommen, Ihre Tochter? Also eine Tochter studiert doch jetzt auch in Frankreich, habe ich verstanden, ne? Hat sie dann ein Stipendium bekommen?
Sie will jetzt im September dort weiter studieren und sie hat das ganz normale BAföG beantragt, beziehungsweise nicht das ganz normale. Ein Stipendium hat sie nicht bekommen, hat sie, glaube ich, auch nicht beantragt. Es gibt für das Auslandsstudium gibt es ein Ausland-BAföG, so wie es in Deutschland BAföG gibt, kann man das auch für das Auslandsstudium beantragen.
Jetzt würde mich noch interessieren, wenn Sie so eindringlich auch Eltern und andere junge Leute darauf hinweisen, wie wichtig das ist. Wovon haben Ihre Kinder, Ihre beiden Töchter am meisten profitiert? Also was haben Sie mitgebracht nach Ihrem Auslandsaufenthalt, wo Sie sagen, wow, das ist aber toll?
Na, die Sprache auf alle Fälle. Also, die sind quasi, sie sind beide auf eine Sprachschule gegangen hier in Dresden, wo ich anrufe. Und sie sind jetzt quasi viersprachig, also Sächsisch und Deutsch auf der einen Seite, Französisch, Spanisch haben sie an der Schule gelernt, Englisch sowieso. Also sind sie ja quasi sogar fünfsprachig. Die Sprache haben sie auf alle Fälle mitgenommen. Vielleicht haben sie sich im Ausland verliebt, ich weiß es nicht. Könnte passieren, dass ich dann einen ausländischen Enkelsohn oder Enkeltochter kriege.
Aber Herr Lichtenhahn,
Und
vielleicht noch mal auch, was ist Ihnen aufgefallen an Ihren Töchtern? Also
ja, die Selbstständigkeit auf alle Fälle ist ja hier schon in der Sendung genannt worden, von der Vorrednerin gerade. Ich konnte darüber nur schmunzeln, wenn sie sagte, naja, ich habe immer zu Hause gelebt und bin dann auf alle Fälle selbstständig geworden. Wie gesagt, die jüngere Tochter hat mit 15, 16 Jahren sich das selber organisiert, ist dann ein Jahr in Costa Rica gewesen und ja, hat das so viel gebracht, dass sie nach dem Abitur dann wieder ein Dreivierteljahr darunter gefahren ist. Und also ich denke mal, die sind jetzt fit fürs Leben, die können eigentlich auf der ganzen Welt anfangen.
hätten Sie auch noch mal Lust, ins Ausland zu gehen?
Ich selber nicht, nee.
Warum nicht?
Naja, meine persönliche Situation ist ein bisschen eine andere. Ich bin ein bisschen körperbehindert, traue mir das also körperlich nicht genau zu. Mental habe ich damit überhaupt kein Problem. Also ich könnte sofort, bei mir ist ein bisschen die Sprachbarriere, weil ich bin eingefleischter Ossi und habe ein gutes Englisch gelernt. Aber dann hört es auch schon auf und habe dann die Sprache 20 Jahre lang nicht benutzt. Und mit meinem Russisch werde ich wahrscheinlich keine Punkte mehr gewinnen.
Herr Lichtenhahn, danke, dass Sie sich gemeldet
Ja,
haben mit
bitte.
Ihren Erfahrungen
Also nochmal die.
beziehungsweise die Erfahrungen Ihrer Töchter und vielleicht nehmen die Sie ja einfach auch mal mit.
Ja, machen Sie ganz bestimmt. Also nochmal toi, toi, toi an alle anderen, die es mit dem Gedanken tragen. Die sollen das unbedingt machen.
Dankeschön. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an Herrn Assius, der Referent ist für Kommunikation beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Herr Assius, die Finanzierung, haben wir eben gehört, ist nicht zwingend ein Problem, aber vielleicht erklären Sie uns noch mal so ein bisschen Erasmus Plus. Was muss man denn da mitbringen, um bei Erasmus Plus sozusagen mitmachen zu können?
Ja, das Wichtigste ist, sich erstmal bei seiner Hochschule, bei seinem akademischen Auslandsamt, beim International Office zu melden, weil die verwalten das für die Personen, für die Studierenden. Also dann gibt es da eine Erasmus Plus Hochschulkoordination und diese Person ist dann die Ansprechpartnerin, der Ansprechpartner für die Studierenden. Also an alle, die jetzt überlegen, alle Studierenden, die überlegen, Erasmus Plus im Ausland zu machen, der erste Hinweis ist, geht an eure Hochschulen und informiert euch da. Aber Erasmus Plus ist natürlich auch mehr als nur im Hochschulbereich. Also es
Ja, wir
gibt.
haben es ja eben schon gehört. Frau Hof hat auch gesagt, es gibt Finanzierung über Erasmus
Genau.
Plus, ne? Ja.
Genau. Und das gibt es auch im Schulbereich. Das macht der pädagogische Austauschdienst in Deutschland. Und das gibt es auch im Jugendbereich und natürlich in der Berufsbildung, was wir gerade schon gehört haben. Weil wir im DAD sind für den Hochschulbereich zuständig. Und ja, da gibt es grundsätzliche Tipps. Also informiert euch früh. Das ist wichtig. Die Fristen werden auch für Erasmus Plus von der Hochschule vergeben. Und dann einfach
Also es
mal.
ist nichts für Spontane, dass man so sagt, jetzt nach dem Urlaub, also nächstes Semester würde ich ja eigentlich gerne in Madrid weiter studieren. So geht das wahrscheinlich nicht, ne?
Das kommt dann auch wieder ganz auf die Hochschule an, aber der Hinweis, sich frühzeitig zu bewerben, der ist gegeben. Also die Hochschule setzt die Fristen auch wiederum fest, aber ja, das ist dann, also ich gebe den Tipp, bewerbt euch früh, aber schaut einfach mal bei eurer Hochschule rein und vielleicht gibt es ja dann die Chance, vielleicht auch über andere Stipendienprogramme. Man muss aber auch dazu sagen, beim DAD, die Stipendienprogramme, da muss man sich noch früher für bewerben. Also
Nämlich?
wenn man ein Jahresstipendium haben möchte, dann kommt das auch auf die Zielregion an, aber mindestens ein Jahr im Voraus sollte man anfangen und das sind die Fristen auch meistens ein Jahr im Voraus. Also dann gibt es dann wiederum verschiedene Hürden, die man auch überwinden muss, aber Bewerben sollte man sich auf jeden Fall und dann gucken wir mal.
Jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn man wieder zurückkommt? Also es gibt, ich sag mal, diese Bewerbungszeit, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo man einfach erstmal über die Universität scheinbar auch viel erklären muss. Aber wie ist das dann, wenn man zurückkommt? Wird man da eigentlich irgendwie aufgefangen, sage ich jetzt mal? Oder läuft man dann einfach so wieder hier so auf und muss selber schauen, wie man sich zurechtfindet?
Das ist auch wiederum von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Also es gibt Hochschulen, die nehmen die Studierenden dann wieder auf und machen mit denen Nachbereitungsseminare tatsächlich, aber genauso auch wie interkulturelle Vorbereitung. Also es gibt zum einen die Nachbereitung, aber auch nicht an jeder Hochschule natürlich. Und es gibt aber auch viele interkulturelle Vorbereitungskurse. Und man kann sich, wenn man wieder da ist, natürlich auch überlegen, so, das hat mir so gut gefallen im Ausland, vielleicht möchte ich mich ja noch engagieren. Und dann gibt es zum Beispiel in Deutschland an 106 Standorten lokale Erasmus Plus Initiativen. Das sind dann junge Leute, die entweder Erasmus Plus gemacht haben oder es vielleicht noch machen wollen und die sich dann um die potenziellen Kandidaten für Erasmus Plus, die sich darum kümmern, die aber auch zum Beispiel für die Leute, die nach Deutschland kommen mit Erasmus Plus oder mit einem anderen Stipendienprogramm, die sich auch um die kümmern, die dann mit denen in Städte fahren, die vielleicht jetzt hier in Köln, dann fahren sie mal nach Bonn oder nach Aachen und machen aber auch größere Fahrten mit denen und organisieren eigentlich für die ganz viel. Und das kann man zum Beispiel machen, aber man kann auch zum Beispiel bei Europa macht Schule mitwirken. Das ist auch ein Programm, wo europäische Gaststudierende an deutsche Schulen gehen und von ihren Ländern berichten. Und das wird dann wiederum auch organisiert von Leuten, die im Ausland waren und die Interesse daran haben, Europa ins Klassenzimmer zu bringen.
Also ich höre daraus und auch von den anderen Meldungen, die wir eben schon mitbekommen haben, dass man, wenn man einmal so ein bisschen Blut geleckt hat sozusagen, dass man dann immer mehr auch selber findet. Vielleicht Frau Wilke nochmal dazu. Sie hat uns die ganze Zeit noch von Istanbul aus zugehört. Wie ist das bei Ihnen mit diesem Hin und Her? Macht einen das nicht auch so ein bisschen durcheinander, sage ich jetzt mal, wenn man so von einer Kultur in die nächste hoppt?
Also durcheinander, naja, also ich würde eher sagen, dass so der Gewinn überwiegt. Also ich bin unglaublich an all den Auslandsaufenthalten gewachsen und es hat mir sogar das noch alles erleichtert, dann nochmal in ein anderes Land zu gehen, weil ich eben schon irgendwie gewisse Erfahrungen gesammelt habe und dann irgendwie schon entspannter war und das alles leichter angehen konnte. Und das stimmt absolut. Also dass man, wenn man einmal weg war, möchte man unbedingt noch mehr und neue Kulturen und so weiter. Und auch selbst ich liebe es auch, andere Menschen zu ermutigen, andere Studierende, Freundinnen und so weiter, auch ins Ausland zu gehen. Also ich finde das ganz, ganz wichtig.
Welche Rolle hat denn für Sie interkulturelle Vorbereitung gespielt? Also weil wir haben es eben als Stichwort gehört.
Ja. Mhm. Also das war bei mir auch ganz, ganz unterschiedlich. Bei den privat organisierten Praktika und so weiter habe ich keine Vorbereitung bekommen von Organisationen, habe mich selbst privat darauf vorbereitet, aber zum Beispiel bei dem Freiwilligendienst kulturweit, der unter anderem auch von der Deutschen UNESCO-Kommission organisiert und gefördert wird, da hat man ein Vorbereitungsseminar in Deutschland, dann ein Zwischenseminar im Land selbst oder in einem der Region und ein Nachbereitungsseminar. Und das hat mir extrem geholfen, weil man da dann komplett alles nochmal reflektiert, mit anderen sich austauschen kann und dann sieht, wie es weitergeht, wenn man dann eben wieder zurück ist.
Tja, jetzt haben wir ganz unterschiedliche Wege gehört, wie man im Ausland sein kann, als Auszubildende, als Student, als schon Geselle, haben wir gehört, geht es auch. Also man kann unterschiedliche Wege finden und wenn man einmal dabei war, dann ist man gerne öfter dabei. Das habe ich bisher so mitgenommen. Herr Assies, Sie haben mir auch jetzt gerade noch in der Musikpause gesagt, dass die EU-Kommission eine Studie gemacht hat über Erasmus-Studierende, dass die nämlich viel besser einen Job bekommen hinterher. Vielleicht können Sie uns da noch was Näheres zu sagen?
Genau, die EU-Kommission hat zwei Studien tatsächlich gemacht. Bei der ersten Studie ging es dann darum, wie Studierende, die wiedergekommen sind, wie die in ihren Job wieder reingekommen sind, aber auch, was sie zum Beispiel mit Europa verbinden. Und es ist dabei rausgekommen, dass sie auch noch mal wieder ein anderes Verhältnis zu Europa haben, dass sie in Europa fördern, dass sie da Europa nahestehen. Und bei der zweiten Studie ging es dann auch darum, dass Hochschulen die internationalisieren, auch sehr gut dastehen. Und das auch mit dem Erasmus-Plus-Programm, weil das auch über die Hochschulen geht, auch mit strategischen Partnerschaften, die nicht mit der Personenmobilität unbedingt zu tun haben. Und diese Studien, die sind für uns natürlich super. Und wir freuen uns darüber und wir freuen uns über die Studierenden, die ins Ausland gehen und diese Erfahrung für sich persönlich machen können. Und
ja, zumal man dann sieht, dass es einfach nicht nur so was Persönliches ist, dass man einfach für die Selbsterfahrung, sage ich jetzt mal, Entwicklungen macht oder sich weiterentwickelt als Persönlichkeit, sondern dass es tatsächlich auch im Job sehr gut weiterhilft. Ne? Mhm. Frau Hof, was wissen Sie denn über diejenigen, die bei Ihnen im Ausland waren? Mhm. Was haben die mitbringen können in dem Betrieb?
Das kommt natürlich auch immer sehr stark auf das einzelne Gewerk drauf an. Sehr greifbar ist es natürlich immer in den Lebensmittelhandwerken, sprich Bäcker, Fleischer, Konditoren, die dann Rezepturen aus dem Ausland mitbringen können, die wirklich dem heimischen Betrieb auf den Tisch legen können und sagen können, so, das können wir jetzt in unser Repertoire neu aufnehmen. In anderen Berufen mag es sein, dass es dann vielleicht nicht ganz so greifbare Ergebnisse gibt, aber nichtsdestotrotz, wir kriegen immer wieder von Betriebsinhabern und Betriebsinhaberinnen zurückgemeldet, dass Azubis, die im Ausland waren, danach deutlich, das hatten wir schon gehört, das Stichwort selbstständiger geworden sind, auch selbstbewusster geworden sind, dass man die nochmal ganz anders, sage ich mal, auf die Kundschaft loslassen kann vielleicht auch, weil sie einfach ja auch ein Stück weit weiterdenken und sich da auch einfach mehr vielleicht auch in die andere Person reindenken können, da einfach persönlich nochmal einen ganzen Schritt weitergekommen sind und diesen Auslandsaufenthalt entsprechend auch dann für sich positiv verbuchen konnten.
Haben die auch mehr Karrieremöglichkeiten?
Bekommen wir auch immer wieder interessanterweise die Rückmeldung. Einerseits ist es auffällig, dass auch häufig Auszubildende, die im Ausland waren, dann zur Abschlussprüfung Innungsbeste geworden sind, manchmal eben auch bundesweit dann unter den Besten zählen in den Wettbewerben dort. Vor allen Dingen haben wir auch ein schönes Beispiel gehabt von einem Tischler, der auch eine Auslandserfahrung gemacht hatte und nachher berichtet hat, er hat jetzt einen sehr internationalen Arbeitgeber, der unter anderem auch in Dubai tätig ist und so weiter und der tatsächlich gesagt hat, super, diese Auslandserfahrung während der Ausbildung hat mir gezeigt, du engagierst dich nochmal extra, du hast dich aber auch mit fremden Kulturen beschäftigt. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, sagte er tatsächlich.
Und fast am Ende haben wir Herrn Gerold aus Göttingen noch, der seine Erfahrungen schildern möchte. Hallo, Herr Gerold.
Ja, guten Tag. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganz interessante Sendung, die Sie da haben. Und ein Aspekt finde ich auch sehr gut, dass Sie auch Auszubildende ermuntern, ins Ausland zu gehen. Von Studenten hört man das ja sehr, sehr häufig. Ich glaube, das sollte eigentlich durch alle Bildungs- und Berufsgruppen hindurch sich ziehen, dass man mal woanders Auslandserfahrung gemacht haben muss. Das A und O ist wirklich immer die Sprache. Ich glaube, da sollte man einfach nicht so einen Versuch lassen, sich vorher vorzubereiten. Als ich im Ausland war, selbst in England, da habe ich mich dann einem Basketballverein angeschlossen. Und dann sitzt man nach dem Spiel in der Umkleide und versteht erstmal gar kein Wort, weil die sprechen nicht das Englisch, was man im Radio hört oder was in der Zeitung steht. Aber das sind auch ganz wichtige Aspekte, dass man, gerade den Studenten würde ich das raten, gucken Sie nicht immer nur, was an der Uni passiert, sondern versuchen Sie mal das Leben richtig da einzuatmen. Ich habe mich damals einem Basketballverein angeschlossen, einem Chor, mit der Dirigentin habe ich nach 30 Jahren immer noch Kontakt. Das sind auch so Erfahrungen, die man einfach nicht missen möchte.
Wie lange waren Sie denn in Großbritannien?
Ich war einmal zum Praktikum für ein paar Wochen und dann später im praktischen Jahr nochmal für 4 Monate in England.
Praktisches Jahr, wofür?
Ich habe Medizin studiert, also im Abschlussjahr. Und dann war ich auch noch vier Monate in der Schweiz. Auch dort ist man übrigens Ausländer, auch und vor allem als Deutscher, das darf man nicht vergessen. Und auch dort spielt dann manchmal die Sprache eine sehr große Rolle. Und ein Aspekt vielleicht noch, den man nicht unterschätzen sollte. Wir haben, das habe ich mit Ihrer Kollegin gerade schon erörtert, wir haben ja so viel auch Migration aus anderen Ländern nach Deutschland. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass wenn wir im Ausland mal so Misserfolge hatten, wenn wir Situationen hatten, wo uns kein Mensch versteht, wo wir selbst beim Bäcker kapituliert haben, weil wir nicht wussten, wie wir da bestellen sollen, dann haben wir alle viel, viel mehr Verständnis für Menschen, die zu uns kommen und die es auch sehr, sehr schwer haben, hier Fuß zu fassen.
Herr Gerold, ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben. Ich muss gerne jetzt einfach auf die Uhr schauen, weil die Sendezeit gleich zu Ende ist. Und ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästen. Rebecca Hof, Mobilitätsberaterin bei der Handwerkskammer in Düsseldorf. Und Paul Assies, er ist beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Dort ist er Referent für Öffentlichkeitsarbeit Erasmus+. Und ich bedanke mich nach Istanbul an Inga Wilke, die ihre Erfahrungen aus diversen Stipendien bei uns hier gegeben hat. Und ich mache Sie nochmal darauf aufmerksam, wir haben auch eine Reihe in Campus und Karriere. Fachkräfte auf Wanderschaft heißt die, die wird jetzt in diesem Sommer gespielt in loser Reihenfolge. Und gleich in Corso geht's weiter mit Who is Jis This? Die Musikerin Peaches im Hamburger Kunstverein wird vorgestellt. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Bettina Köster.